Breitbandbesprechung.
Und hier kommen wir jetzt zu einem Thema, das uns nun wegführt von den Wahlen. Es geht um Kopierschutz. In der Regel macht sich ja kaum einer darüber Gedanken, wie das eigentlich funktioniert, dass wir Filme, Serien und Musik nicht nur auf alle möglichen Geräte streamen können, sondern auch kurzzeitig als Kopie auf unsere Geräte holen dürfen. Im Hintergrund organisieren das sogenannte DRMs, digitales Rechtemanagement heißt das. Einige sind vielleicht bekannt, wie Microsoft Silverlight zum Beispiel. Jetzt soll es aber plattformübergreifend einen Standard geben, der vom World Wide Web Konsortium vorige Woche abgesegnet wurde, die Encrypted Media Extension, kurz EMI. Gegen diese feste Implementierung eines Kopierschutzes in alle Browser gibt es allerdings Widerstand. Die Electronic Frontier Foundation, EFF, hat protestiert und ist nach der Verabschiedung demonstrativ aus dem Gremium ausgetreten. Über dieses technisch doch recht komplexe Thema sprechen wir jetzt mit dem Journalisten Peter Welchering, mit dem ich jetzt verbunden bin. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Worum geht es denn bei dem Streit genau, der den Austritt der EFF dann oder der darin gemündet ist?
Ja, es geht um einen Streit, der tatsächlich über sechs Jahre lang ganz hart geführt wurde. Und es geht letztlich um eine Schnittstelle im Browser, über die Kopierschutz verankert werden kann. Genauer über eine Schnittstelle, die nennt sich Encrypted Media Extension. Und genau diese Schnittstelle, die ist jetzt eben als World Wide Web Standard verabschiedet worden. Das wollte die Electronic Frontier Foundation verhindern. Und weil sie das weder verhindern konnte, noch mit ihrem Alternativvorschlag durchgekommen ist, sind sie jetzt eben aus dem World Wide Web Konsortium ausgetreten.
Vielleicht sprechen wir aber nochmal zunächst darüber, was denn genau hinter diesem Standard, dieser Encrypted Media Extension, was dahinter steckt. Wie funktioniert denn das technisch?
Technisch, wie fast alle Schnittstellen für das digitale Rechtemanagement, die Inhalte, also Video, Audio, Bilder, auf die ich zugreifen will, die sind verschlüsselt. Und wenn ich mir diese Inhalte anhören will, darauf zugreifen will, dann prüft eben das digitale Rechtemanagement, darf ich das? Wenn ich das dann darf, wenn ich eine Berechtigung habe, weil ich etwas gekauft habe oder weil ich ein Passwort habe oder weil mein Browser über eine entsprechende Erlaubnis verfügt, dann wird entschlüsselt und dann kann ich mir das angucken. Und die Encrypted Media Extensions machen nun genau das mit dieser Schnittstelle können eben solche Berechtigungen und solche Schlüssel verwaltet werden. Und wenn ich etwa ein Video aufrufe, aber beispielsweise meine top-level-domain.de hier aus Deutschland, die wäre dann etwa für dieses Encrypted Media Extensions unter Umständen dann Anlass, die Entschlüsselung zu verweigern, weil nämlich dieses Video für Deutschland nicht zugelassen ist, sondern nur für die USA und für Großbritannien. Und das passiert jetzt eben direkt über die Browserschnittstelle. Da muss also keine weitere Software, die das verwaltet, mehr installiert sein, sondern das kann direkt sozusagen im Browser angekoppelt sein.
Was sind denn dann genau die Vorteile und auch die Nachteile dieser EMI-Schnittstellen?
Also der größte Vorteil, dass tatsächlich keine fehleranfälligen und aufwendigen herstellereigenen Systeme für das digitale Rechtemanagement eben beim Benutzer mehr installiert werden müssen. Wenn man sich mal anschaut, was Adobe uns da alles zugemutet hat, mit welchen Fehlern, mit welchen Sicherheitslücken, das war in den vergangenen Jahren ja schon ganz, ganz furchtbar teilweise. Und das war etwa auch ein Hemmnis für die weitere Verbreitung von E-Books, weil da gab es dann so viele unterschiedliche Standards, mit denen konnte keiner mehr zurechtkommen. Und jetzt gibt es eben einen einheitlichen Standard, der ist von vielen geprüft worden, also der vermeidet eben auch die bisher bekannt gewordenen und bisher so quälenden Sicherheitsprobleme beim digitalen Rechtemanagement.
Das sind jetzt erstmal die Vorteile gewesen. Da muss es aber doch auch ganz große Nachteile geben. Also die EFF lehnt ja diese neuen Standards sehr vehement ab. Warum?
Ja, sie hat auch ein paar Nachteile hingewiesen. Und einer der für mich wirklich gravierendsten Nachteile besteht darin, dass Sicherheitsforschern tatsächlich ein wichtiges Instrument genommen wird. Beispielsweise, wenn ich die Vermutung habe, dass in einer Videodatei ein Virus versteckt ist, dann schaue ich mir die Dateistruktur an und kann dann entscheiden, ist das ein Verdacht, der gerechtfertigt ist, dass da eine Schadsoftware drinstecken könnte, oder ist das eben anhand der Dateistruktur ausgeschlossen? Bisher konnte ich mir die Dateistruktur auch anschauen, wenn da ein Kopierschutz drauf steckte. Und ich konnte sie auch analysieren, ohne dass ich mir das Video angeschaut habe. Also ich konnte Aufschluss darüber eben bekommen, steckt da jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Schadsoftware drin oder eben nicht. Aber weil jetzt der Kopierschutz in diesem Standard so rigide angewandt wird, dass ich mir nicht einmal mehr die Dateistruktur anzeigen lassen kann, da kann ich mir eben auch nicht mehr anzeigen lassen, eine Analyse, ob tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schadsoftware in einer bestimmten Datei mit enthalten ist, eben da auch drinsteckt. Also solche sicherheitsrelevanten Arbeiten, die sind nicht mehr möglich. Und Sicherheitsforscher müssten sich dann, bevor sie sich so eine Datei anschauen können, erstmal die Genehmigung des Rechteinhabers einholen. Aber die wird natürlich gerade, wenn man schon den Verdacht hat, da könnte eine Schadsoftware dahinter stecken, in der Regel nicht erteilt, da wird sich ja keiner blamieren. Und der zweite Punkt, nicht geregelt, ist eben auch in diesem Standard die Archivierung von Webinhalten. Und da kann es dann passieren, dass eben Webinhalte nicht mehr archiviert werden können, weil beispielsweise Wayback-Maschinen wie archive.org oder ähnliche nicht die Nutzungsrechte fürs Anzeigen beispielsweise eines Bildes besitzen. Und diese Encrypted Media Extensions, die verhindern dann die Archivierung, weil eben bei der Rechtevergabe nicht in allen Fällen ganz sauber zwischen Anzeigen und Archivieren unterschieden werden kann. Bisher konnte ich mir beispielsweise über archive.org dann noch anschauen, wie eine Webseite vor 5 oder 6 Jahren ausgesehen hat. Das kann beim Recherchieren manchmal sehr hilfreich sein. Und dann werde ich vermutlich bestimmte Seiten, bei denen eben solche Rechte nicht mehr vergeben wurden oder nicht sauber unterschieden wurden, einfach nicht mehr anschauen, nicht mehr recherchieren können.
Also da gibt es klar Nachteile. Warum ließ es sich denn jetzt nicht regeln in diesem World Wide Web Konsortium, dass man da einen Kompromiss findet?
Also die Electronic Frontier Foundation, die hat wirklich viele Kompromissvorschläge vorgelegt. Die haben auch, ich glaube, mindestens 5-mal nochmal nachgebessert mit ihren Kompromissvorschlägen. Und man muss ja sagen, seit 2013 wird da ja sehr, sehr intensiv über Ausnahmeregelungen eben auch bei den Encrypted Media Extensions diskutiert. Da war ja die EFF gar nicht die einzige Organisation, die sowas wollte. Denn anfänglich hatte ja Tim Berners-Lee, also sozusagen der Erfinder des World Wide Web, auch noch solche alternativen Regelungen. Vor allen Dingen, was eben Sicherheitsforscher und was Archive anging. Diese alternativen Regelungsvorschläge, die Tim Berners-Lee so hatte, die hat er dann einfach zurückgezogen. Für viele Netzbeobachter war überhaupt nicht nachvollziehbar, was macht der Mann da eigentlich? Und jetzt hat er die jetzige Ausprägung des Standards mit befürwortet. Ja, und da muss man eben sehen, hinter diesem Standard, da stecken solche Unternehmen wie Microsoft, Google, Apple, Mozilla, Adobe, aber etwa auch Anbieter wie Netflix. Und die stellen natürlich eine gewisse Marktmacht dar. Der hat sich letztlich auch der Tim Berners-Lee gebeugt. Und deshalb wird dieser Standard jetzt auch durchgesetzt und konnte sich eben die EFF mit ihren Vorschlägen, auch mit ihren Sicherheitsbedenken, gegen diese massive Marktmacht der Internetkonzerne nicht durchsetzen.
Die EFF, die ist jetzt nicht mehr Teil dieses World Wide Web Konsortiums. Dabei standen die ja vor allem als Verfechter für offene Standards da und achteten auch auf den Datenschutz. Wie muss man diesen Rückzug denn jetzt beurteilen? Also werden diese Anliegen in Zukunft noch weniger beachtet werden?
Diese Anliegen werden innerhalb des Konsortiums, also innerhalb des World Wide Web Konsortiums, genauso wenig beachtet werden, wie das in den vergangenen 5 oder 6 Jahren der Fall war. Ja, da war die EFF zwar noch drin, aber sie konnte sich eigentlich gar nicht durchsetzen. Was die EFF-Vertreter machen konnten, war Diskussionen, wie jetzt eben auch in der Öffentlichkeit, dann zu initiieren. Das können sie nach wie vor. Aber man muss eins ganz klar sehen, das World Wide Web Konsortium ist seit vielen Jahren eine reine Organisation der großen Internetkonzerne. Die setzen dort knallhart ihre Standards, ihre Interessen durch. Und ob die EFF nun im World Wide Web Konsortium ist oder von außen Kritik daran übt, das wird letztlich dann an der Arbeit im World Wide Web Konsortium selbst nichts ändern.
Peter Welchering, vielen Dank für das Gespräch.